ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert Podcast. Unser Thema heute:
Seit dem 28. August ist ein ganz besonderer Gast in Hamburg, die Gorch Fock, das Segelschulschiff der deutschen Marine. In der Norderwerft bekommt das Schiff planmäßig den neuen TÜV.
Was genau gemacht wird auf der Werft und was die Besatzung und der neue Kommandant in Zukunft vorhaben, das wollen wir besprechen in dieser Sendung. Wir sind zu Gast an Bord der Gorch Fock auf der Norderwerft.
Willkommen zum Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3651. Moin, das sagen Dietrich Lehmann
und Kerstin von Stürmer.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg. Hamburg.
Die Norderwerft im Herzen des Hamburger Hafens, hinter uns die Elbphilharmonie, vor uns Container im Reiherstiegkanal.
Es ist tatsächlich einer der Plätze mit der besten Aussicht. Man schaut von hier aus auf die Stadt. Und wir sind auf der Gorch Fock, die inzwischen schon wieder auf eigenem Kiel schwimmt. Das Schiff ist ja seit Ende August hier in der Werft und ausgedockt. Und hier werden gerade die letzten Arbeiten gemacht. Und wie immer, kurz vor Fertigstellung sieht es ziemlich wüst aus. Es wird furchtbar viel gearbeitet. Es liegt allerlei herum an Deck. Und die Marine und die Werft, sie sind beide guten Mutes, dass die Arbeiten in den nächsten Tagen abgeschlossen werden.
Gerade als wir an Bord gekommen sind, wurden zum Beispiel Rettungsinsel an Bord gehoben mit den bordeigenen Kränen. Aber auch die sind noch nicht ganz fertig, sie werden getestet. Die Gorch Fock ist ja letztendlich dafür ausgelegt, dass sie quasi selbsttätig arbeiten kann. Also, dass man sich selbst versorgen kann im Hafen, dass man selbst Waren an Bord nehmen kann für die Versorgung der Crew, die natürlich auch wieder auf große Fahrt gehen soll. Wann die nächste Reise geplant wird, darüber reden wir gleich im Hamburger Hafenkonzert. Aber zunächst geht es natürlich um die restlichen Arbeiten hier.
58 ist das Schiff gebaut worden, quasi hier nebenan bei Blum und Voss. Und eigentlich müsste die Gorch Fock ja noch in richtig gutem Zustand sein, denn bis 21 war das Schiff in der Werft zur Generalüberholung. Die hat insgesamt 6 Jahre gedauert, lange 6 Jahre und eine ganze Reihe von Skandalen auch. Der Aufenthalt jetzt in der Werft ist ein planmäßiger, denn alle paar Jahre steht der Schiffstüff an und was da genau gemacht wird und was auch genau überprüft wird, auch darüber wollen wir reden in den kommenden 2 Stunden.
Und ein kleines Detail, was man sonst auf Schiffen so nicht sehen kann. Normalerweise hat jedes Schiff eine Plakette von der Bauwerft, wo es gebaut worden ist. Da steht natürlich auf der Gorch Fock 1958 und Blum und Voss. Aber direkt daneben ist seit 2021 eine zweite Plakette angebracht, nämlich von der Werft Lürssen. Dort hat man nämlich die letzten Arbeiten gemacht, um das Schiff zu verkomplettieren. Und mittlerweile ist eben die Gorch Fock quasi zum Dauergast bei Lürssen geworden, jetzt schon das zweite Mal.
Und wir werden die Arbeiten hier begleiten. Wir werden mit dem einen oder anderen Vertreter der verschiedenen Gewerke sprechen und natürlich auch mit dem Werftchef und dem Kommandanten der Gorch Fock, der ja ziemlich neu an Bord ist in seinem Amte. Seit Sommer ist er der neue Chef hier an Bord und wir wollen natürlich von ihm wissen, wohin es geht demnächst mit dem Segelschulschiff der deutschen Marine. Wir sind an einem wunderbaren Herbsttag, Ende Oktober, auf der Norderwerft hier in Hamburg. Genauer gesagt, wir sind auf der Gorch Fock, die seit Ende August hier in der Werft liegt. Und wir wollen sprechen in diesem Hafenkonzert über die Werft, aber natürlich vor allem über die Gorch Fock und was sie hier in den letzten Monaten gemacht hat, beziehungsweise was in den letzten Monaten hier passiert ist mit dem Schiff.
Bei uns ist Hans-Joachim Theile, Geschäftsführer der Norderwerft. Herr Theile, wie lange ist die Gorch Fock jetzt eigentlich schon hier bei Ihnen?
Die Gorch Fock befindet sich seit Ende August an der Werft. Die Werftliegezeit beträgt 11 Wochen und wir sind mit den Arbeiten derzeit im Termin.
Im Termin, das ist letztendlich das Grundgeschäft einer Werft. Was macht die Norderwerft genau? Worauf haben Sie sich spezialisiert?
Ja, die Norderwerft hat ja eine mehr als 115-jährige Geschichte. Wir haben uns eigentlich zu einem sehr modernen Schiffsreparaturbetrieb entwickelt. Wir reparieren eigentlich alles, was schwimmt, von Pontons, Schleppern, Fahrgastschiffen bis hin zu Containerschiffen und modernen Marineschiffen, die Hightech an Bord haben und daneben eben auch Schiffe wie die Goy Fock oder auch die Rigmar Rigmas, die vor kurzem hier war, als historische Museumsschiffe.
Der Standort mitten in der Stadt Hamburg, ich meine, das ist für Sie wahrscheinlich gut, weil Sie haben einen kurzen Weg zur Arbeit und Ihre Kollegen, aber ist das manchmal auch ein bisschen herausfordernd?
Der Standort Hamburg ist herausfordernd insofern, dass wir hier auf dem Werfgelände natürlich sehr wetterabhängig sind und tideabhängig sind. Das heißt, die Mannschaft, die bei der Norderwerft ist, ist auch immer sehr, muss hochflexibel sein. Sie ist fachlich sehr kompetent. Und da wir eben von den Gezeiten abhängig sind, bedingt das schon, dass wir ein hochflexibles Unternehmen sind.
Der Werftenstandort Hamburg war in den vergangenen Jahren in Bewegung. Da hat sich einiges getan, nicht nur bei der Norderwerft, sondern auch bei Blum und Voss. Ordnen wir mal die Norderwerft im Gesamtverbund der Lürsen-Gruppe ein. Lürsen hat die Norderwerft gekauft. Wie steht die Norderwerft da?
Die Norderwerft steht sehr gut da. Sie gehört ja früher zur Sitas-Gruppe. Die Lürsen-Gruppe hat damals die Norderwerft aus der Insolvenz Sitas herausgekommen. Seitdem ist hier sehr viel investiert worden über Lürsen. Wir haben gut gefüllte Auftragsbücher. Und wie ich schon sagte, das Arbeiten hier auf der Werft macht den Mitarbeitern sehr viel Spaß.
Da hat sich ja einiges auch bei Lürsen neu sortiert, spezialisiert. Wie kann man das erklären? Wie ist Lürsen da sortiert, auch im Hinblick auf die Norderwerft?
Ja, Lürsen hat sich vor einigen Jahren aufgeteilt in einen grauen und weißen Bereich. Das ist einmal die Yachtsparte und einmal, wenn ich das so sagen darf, die Marinesparte, Naval Vessels Lürsen. Die Norderwerft gehört zur Marinesparte Naval Vessels Lürsen und befindet sich da in einer Gruppe der sogenannten Repair-Werften, wo insbesondere die Jadewerft in Wilhelmshaven noch dazugehört und ein Anteil der Peenewerft. Und daneben haben wir die klassischen Neubauwerften, wie sie Blom und Voss und auch die Peenewerft in Wolgast darstellen.
Wie viele Menschen arbeiten hier?
Wir sind im Schnitt immer um die 100 eigene Beschäftigte und dazu kommen natürlich sehr viele Subunternehmen, die dann noch zusätzlich tätig sind.
Sie haben es vorhin erwähnt, Sie hatten in diesem Jahr schon einen Großsegler, die Rigmar Rigmas hier, jetzt die Goy Fock. Doch ein bisschen so perspektivisch eine Spezialisierung auf diese großen alten segelnden Schiffe?
Ich will nicht sagen, dass es eine Spezialisierung ist, weil wir immer wieder Museumsschiffe hier aus dem Hamburger Hafen auch instand setzen. Ja, das ist eben das Interessante an dem Geschäft, dass wir eben diese Museumsschiffe haben, die ganz alten Schiffe, aber eben auch die hochmodernen Marineschiffe.
Die Goy Fock war in den vergangenen Jahren im Fokus der Öffentlichkeit. Da gab es vor allem Negativschlagzeilen. Das Segelschulschiff der deutschen Marine ist natürlich auch heute noch ein Thema für die Öffentlichkeit. Ist das für die Werft dann ein besonderer Auftrag? Guckt man da doppelt und dreifach hin, was man macht?
Nein, das sehen wir nicht so. Also die Goy Fock ordnet sich genauso ein wie alle anderen Schiffe auch, die wir reparieren. Das Ziel ist immer, Schiffe in Time and Budget zurückzuliefern. Und so sind wir auch an die Goy Fock rangegangen, dass das Schiff natürlich eine spezielle Vorgeschichte hat, hat den Auftrag nicht belastet.
Stichwort Vorgeschichte. Das Schiff ist ja vor einigen Jahren mehr oder weniger fast komplett neu gebaut worden. Wenn man jetzt heute unterwegs ist und das Schiff sollte ja neue Klasse bekommen, also eine Art Schiffstüff, musste überhaupt noch was gemacht werden?
Ja, das ist wie so beim Auto, dass sie alle 2 Jahre in die Werkstatt bringen. Das ist bei Schiffen auch so. Das trifft aber nicht nur die Goy Fock, das trifft auch die gesamte Handelsschifffahrt. Das heißt, die Schiffe gehen regelmäßig in die Werft und bekommen eine neue Klasse. Und da werden alle sicherheitsrelevanten Anlagen überprüft und gegebenenfalls auch dann instand gesetzt. Und genau das haben wir auch gemacht.
Das ist eine interessante Erklärung, denn ich bin im Vorfeld dieses Goy Fock-Besuchs von ganz vielen, nicht nur meiner Kollegen, gefragt worden. Mensch, die Goy Fock, die war jahrelang in der Werft, ist instand gesetzt worden, restauriert worden, schon wieder in der Werft. Aber es sind 3 Jahre vergangen, das vergisst man oft. Und da muss dann doch das eine oder andere nachgeschaut werden.
Ja, das ist so. Und die Goy Fock segelt auch viel. Das ist genau, wenn Sie ein Fahrzeug haben, meinetwegen ein LKW, der sehr viel fährt. Ja, da haben Sie zwischendurch auch immer Werkstattaufenthalte, wo Sie Sachen reparieren müssen. Und so ist es eben auch in der Schifffahrt.
Wir sind jetzt in der Kabine, in der Achterbereich des Schiffes bei Kommandant Elmar Bornkessel. Herr Bornkessel, das sieht hier alles nach Baustelle aus. Es wird nicht nur an Deck gearbeitet, sondern auch im Schiff, oder?
Ja, wir haben auch innerhalb des Schiffes natürlich viele Arbeiten, die durchgeführt werden. Was aber dann ganz wesentlich ist, und deshalb macht es das ganze Schiff zur Baustelle, dass natürlich der Bereich, in dem auch nicht gearbeitet wird, entsprechend geschützt wird mit Schutzmatten und Verkleidung. Und deshalb wirkt es so, als ob das ganze Schiff eine Baustelle sei, aber es ist tatsächlich nur an einzelnen Punkten, wo derzeit noch gearbeitet wird, und alles andere sind tatsächlich Schutzeinrichtungen und Maßnahmen, um tatsächlich die Verkleidung des Schiffes nicht zu beschädigen.
Warum musste das Schiff gerade jetzt in die Werft? Warum dieser Zeitpunkt Sommer, Herbst 2024?
Im Wesentlichen gibt es zwei Gründe. Einmal müssen wir alle drei Jahre turnusmäßig in die Werft, um den sogenannten Klassenlauf durchzuführen. Das heißt, letzten Endes beim Auto würde man sagen, den TÜV zu machen. Eine zivile Klassifizierungsgesellschaft kommt an Bord und überprüft unsere Anlagen, technisches Gerät, und erteilt wieder die Freigabe für die nächsten drei Jahre. Also das war der ausschlaggebende Grund, weshalb das Schiff in die Werft geht. Und damit unterscheidet sich die Gorch Fock nicht von anderen Kriegsschiffen der deutschen Marine. Der zweite Punkt, warum wir genau jetzt zu diesem Zeitpunkt in die Werft gegangen sind, der ist einfach der Ausbildungsplanung geschuldet, dass wir die Ausbildung der Offizieranwärter natürlich nahtlos fortsetzen wollen. Und das haben wir im Frühjahr diesen Jahres gemacht, sodass wir jetzt den Freiraum haben, tatsächlich im zweiten Halbjahr diese Wehrpflegezeit durchzuführen. Aber auch mit dem großen Ziel, dann am 10. Februar zur kommenden Ausbildungsreise im Frühjahr mit den Offizieranwärtern wieder auszulaufen.
Wann beginnt man da eigentlich mit den Vorbereitungen? Wenn Sie als im August hier angekommen sind, da ist wahrscheinlich schon eine ganze Menge an Vorarbeiten passiert, bevor Sie überhaupt nach Hamburg gekommen sind, oder?
Ja, eine Werftliegezeit muss sehr akribisch vorbereitet werden. Und die Vorbereitungen laufen im Prinzip schon seit Anfang des Jahres. Also wir sprechen über einen Vorlauf von 8 bis 9 Monaten. Wie kann man sich das vorstellen? Jegliche Arbeit, die hier in der Werft durchgeführt wird, muss natürlich beauftragt werden. Und diese Aufträge werden vom Bordkommando geschrieben und dann von der Instandsetzungsorganisation der Bundeswehr geprüft und dann final freigegeben. Und alle Aufträge zusammengefasst ergeben dann eine Werftarbeitsliste, die letzten Endes auch Grundlage für die Werft ist, um ein entsprechendes Angebot zu erstellen. Deshalb, je besser und länger die Vorbereitungszeit im Prinzip für eine Werftpflegezeit ist, desto besser ist am Ende des Tages die Werftarbeitsliste. Aber natürlich sind dem Ganzen auch irgendwo Grenzen gesetzt, weil wir natürlich nicht ein, zwei Jahre alles im Voraus planen können, weil gewisse Dinge gehen einfach auch im Laufe des Prozesses, des Arbeitens kaputt, und dann können wir das im Prinzip erst ad hoc machen. Aber man kann schon grundsätzlich sagen, eine lange Vorbereitungszeit für eine Werft ist besser als eine zu kurze Vorbereitungszeit.
Lange Vorbereitung, können Sie uns immer sagen, wie dick ist dieses Buch der Aufträge, die Sie da hier letztendlich verteilen mussten? Ist das ein wirkliches Buch?
Das ist ein Leitsordner, also wo Einzelaufträge zusammengefasst werden, und wir sprechen da schon über Aufträge im dreistelligen Bereich. Das kann, ich sag mal, ein großer Auftrag sein, wie die Instandsetzung der Toilettenanlage, wo natürlich verschiedenste Komponenten teilweise ersetzt und erneuert werden müssen oder repariert werden müssen, über ganz kleine, einfache Aufträge, wie beispielsweise das Anbringen eines Bildes des ehemaligen Kommandanten. Ja, einer der wesentlichen Punkte ist die Erneuerung des Außenanstrichs. So ein Schiff, alle drei Jahre, wenn es in die Werft kommt, wird dann auch gedockt. Und da bietet sich einfach die Möglichkeit, die Konservierung in allen Bereichen des Schiffes im Prinzip zu erneuern. Das fängt beim Rumpf des Schiffes an und endet in der Takelage, wo wir auch umfangreiche Konservierungsarbeiten durchführen, einfach um für die nächsten drei Jahre wieder gewappnet zu sein.
Anders als wenn ich mein Auto in die Werkstatt gebe, bleiben Sie ja letztendlich mehr oder weniger zuständig. Sie geben das Auto nicht mit Schlüssel ab, sondern Sie sind in der Nähe des Schiffes und beaufsichtigen die Arbeiten. Sind Sie da täglich hier an Bord? Wohnen Sie noch an Bord?
Ja, also ich habe natürlich die Verantwortung für dieses Schiff und das habe ich auch zu keiner Zeit abgegeben. Nichtsdestotrotz werde ich im Rahmen dieser Wehrpflegezeit von Mitarbeitern des Marinearsenals oder im weitesten Sinne der Instandsetzungsorganisation der Bundeswehr unterstützt. Aber ich bin selber tatsächlich auch täglich an Bord, um Arbeiten zu beaufsichtigen, um einfach mich vom Fortgang und positiven Verlauf der Wehrpflegezeit im Prinzip ständig auf Stand zu halten. Wir selber wohnen ja in einer Kasernenanlage in unmittelbarer Nähe der Norderwerft, sodass wir da auch kurze Wege haben, weil ich parallel natürlich auch noch die Besatzung führe. Und das führe ich in der Regel vom Schreibtisch bzw. aus der Kaserne, bin aber täglich hier vor Ort, um, wie gesagt, diese Arbeiten zu beaufsichtigen.
Das Hamburger Hafenkonzert auf der Norderwerft, auf der Gorch Fock, die hier seit dem Sommer fit gemacht wird für die kommenden Jahre. Und Projektleiter für das Ganze ist Frank Kampke. Herr Kampke, in welchem Zustand war das Schiff, als das hier ankam im Sommer?
Na ja, gut, ich meine, die Gorch Fock ist ja auch vor wenigen Zeiten aus der Werftpflegezeit rausgekommen. Worüber wir eigentlich drüber sprechen, ist eigentlich die Klassenerneuerung mit dem DNRV. Die wurde ja vorgezogen aufgrund der anstehenden Reise nach Amerika. 27 sollte es sein, nee, 26. Und daraufhin laufen dann die ganzen Vorbereitungsmaßnahmen im DNV bis hin zur Abnahme.
DNV ist Detnorske Veritas. Früher war das Schiff ja unter Aufsicht des Germanischen Lloyd gebaut worden. Ist eine Klassifizierungsgesellschaft, die dann jetzt mittlerweile bei den Norwegern mit aufgegangen ist. Wonach gucken die, wenn sie das Schiff hier aus dem Wasser haben?
Also in erster Linie geht es einmal um die reine Schiffsstruktur. Da werden dann so eine Art wie eine Dickenmessprüfung durchgezogen. Der nächste Punkt ist, dass die Wellenanlage überprüft wird bis hin zur Antriebsanlage. Weiter die E-Erzeuger, die E-Diesel, die werden auch nochmal über einen sogenannten Lasttest überprüft. Und dann zieht sich weiter bis rein in die Takelage, Bootsaussatzvorrichtungen, also die Sicherheitseinrichtungen werden überprüft. Ja, und das zieht sich so durch, bis nachher der Stempel da ist und die Einheit kann dann rüberschippen.
Frank Kampke, Sie als Projektleiter, wir halten Sie hier gerade ein bisschen von der Arbeit ab. Im Hintergrund, man hört, es wird heftigst gearbeitet. Wir sind an Bord der Gorch Fock. Was sind die Aufgaben eines Projektleiters?
Also die Aufgaben eines Projektleiters beinhalten die Koordinierung, die Steuerung der einzelnen Gewerke. Also wir sehen ja, dass Arbeiten in der Takelage, im Segelgestell stattfinden, sowie der Holzbearbeitung. Wir stehen ja auf einem wunderschönen Teakholzdeck. Das wurde auch noch bearbeitet und dann geht es weiter in Richtung Maschinenbau, lufttechnische Anlagen, Innenausbau, ja, und so weiter. Also da könnte man noch eine Menge ausholen.
Also wenn so ein Schiff für Klassearbeiten in die Werft kommt, dann soll es ja nicht gleich im nächsten oder übernächsten Jahr wieder zurückkommen, sondern es muss ein paar Jahre dann eben auch halten. Was bedeutet das für Außenanstrich, für Konservierungsarbeiten von Stellen, wo man zwischendurch mal nicht so einfach hinkommt?
Na ja gut, erstmal muss man ja dazu sagen, die Überprüfung der Klasse unterteilt sich einmal ja in der dreijährigen Abnahme und dann denke ich mal in die fünfjährige. Das ist, unterscheidet sich ja erstmal. Und dann gibt es ja auch von der Marine, besser gesagt, es gibt auch im Handelsschiffbau einen sogenannten Beschichtungsplan. So, und dann nach dem Beschichtungsplan wird dann die Konservierung durchgeführt.
Das heißt, wie viele Anstriche sind hier draufgekommen?
Also wir haben jetzt hier erstmal rein das Antifouling erneuert und dann sind wir im Bereich der Deckschicht.
Was haben Sie denn vorgefunden, als Sie das Schiff aus dem Wasser geholt haben? Was war da unten dran?
Was war da unten dran? Ja, es war ein leichter Bewuchs war dran. Das ist aber ganz normal. Wir sind eigentlich auch in dieser Umsetzung auch ziemlich schnell. Wenn die Einheit im Dock ist, dann wird sie auch ruckzuck abgewaschen. So, dann sieht man nicht mehr viel. Also es war etwas Bewuchs vorhanden, aber nicht kritisch.
Frank Hamke, was muss man als Projektleiter können? Was haben Sie gelernt? Welche Erfahrungen bringen Sie mit, um so ein Schiff als Projektleiter zu betreuen?
Ja, also ich persönlich, ich bin ja gebürtiger Stralsunder, Jibi Aje. Und ich bin auf der Volkswerft Straße bin ich groß geworden im Fachbereich Schiffbau. Da habe ich so etwas das Laufen gelernt. Habe mich etwas über eine lange Zeit mit der Schweißtechnik mich beschäftigt. Habe dann einen kleinen Schlenker gemacht über einen zweiten Bildungsweg. Bin dann im Bereich der Gütesicherung und habe dann im Bereich der Fertigungsoptimierung und dann nachher Projektleiter, Projektmanagement, da war ich nachher sesshaft und tätig.
Und was müssen Sie jetzt endlich hier alles koordinieren? Wie viele Leute haben Sie unter sich, wie viele Gewerke?
Ja, also jetzt im Schnitt aufgrund jetzt hier der kurzen Liegezeit sprechen wir so, ja, ich muss jetzt mal die Anzahl etwas schießen. Wir liegen hier zwischen 75 bis 125 Leute.
Und dann sind Sie morgens der Erste und abends der Letzte, der hier ist?
Na, selbstverständlich, so muss es doch sein, ne?
Sie wohnen aber nicht auf der Gorch Fock dann in der Zeit?
Nein, ich wohne nicht, nicht auf der Gorch Fock. Ich habe hier am Rande eine solide Einraumwohnung und da verbringe ich meine private Zeit.
Sie arbeiten natürlich auch mit den Leuten von der Marine zusammen. Gibt es da mitunter den einen oder anderen Konflikt, dass die Marineleute sagen, wir hätten es gern so und Sie sagen, ist nicht sinnvoll? Oder wie einigt man sich da?
Naja, im Grunde genommen haben wir das Glück, dass wir dieses Projekt auch vorfristig, besser gesagt schon langfristig planen konnten. So. Und dann fing ja die Abstimmung mit der Marine, dann haben wir noch die Partnerfirmen dazu geholt, auch ich sag mal, den ÖAG, und dann haben wir eine Linie gefunden, auch was die Abarbeitung beinhaltet. Das wird ja weiter gestützt über die Abnahme vom DNV, also DNVGL, und sowie die eingesetzte Bauleitung von der Marine. Also das ist alles in Einklang. Das Punkte, die kritisch sind oder die kritisch bewertet worden sind, wurden vorher geklärt.
Der DNV, wie muss man sich das denn vorstellen, Schiffstüff? Kommen die am Ende, wenn Sie sagen, die Gorch Fock ist fix und fertig, wir haben alle Arbeiten beendet, kommen die an Bord und prüfen dann alles auf Herz und Nieren oder läuft das im laufenden Betrieb?
Ich glaube, der DNV ist gleich an Bord. Also der DNV ist immer zugegen von Anfang an. Er muss ja auch die Abnahmen durchführen, wie ja zum Beispiel jetzt die Rettungsboote. Da wird jetzt der Lasttest durchgeführt oder jetzt hier die Gangway. Da wird auch ein Belastungstest durchgeführt. Da muss er natürlich vor Ort sein. Und er betreut die Einheit, bis der Stempel auf dem Papier trocken ist. Das heißt auch, er wird auch an der Werftprobefahrt dran teilnehmen.
Wann ist die Probefahrt? Wie muss ich mir so eine Probefahrt vorstellen?
Ja, wir gehen auf die Einheit, pfeifen natürlich. Dann gibt es ein Einfahrprogramm, besser gesagt. Das schreibt ja die Werft, also die Norderwerft, schreibt ja dieses Einfahrprogramm. Und danach wird die Einheit überprüft.
Das heißt, Sie fahren auch wirklich los, segeln einmal auf der Elbe? Oder?
Nee, wir fahren zwar los, aber wir segeln nicht, sondern wir gehen im Bereich der ganzen, Abnahmen von Antriebsanlagen, E-Versorgung, alles, was dazugehört, um hier am Schiff, leben zu können.
Trotzdem, das Rig, die drei Masten, die Rahen, die Segel, das Ganze ist natürlich auch Teil der Überprüfung. Das ist ja nur nicht unbedingt das Standardprogramm. Machen das Spezialisten? Mussten Sie da extra Leute anheuern?
Ja, also leider ist gerade für dieses Vorhaben, besser gesagt, was jetzt die Takelage beinhaltet, da gibt es nicht viele Firmen auf dem Markt. Wir arbeiten da mit einer niederländischen Firma zusammen, die eigentlich ihren Job ziemlich gut macht. Also sehr gut sogar. Wurde uns auch von der Marine, von der Besatzung so empfohlen. Wir haben auch diese Empfehlung ja dankend angenommen. Und die sind jetzt in der Lage, dann auch die Takelage zu bewerten und dann auch die Abnahmen im DNV durchzuführen.
Wenn man wie Sie seit August für so ein Schiff verantwortlich ist hier in der Norderwerft, kriegt man eigentlich ein besonderes Verhältnis zur Gorch Fock?
Na, ich denke, das Verhältnis war schon vorher da. Wir hatten ja kurz bevor die Gorch Fock 22 in See gegangen sind, hatten wir schon mal so eine Art Probelauf. Also wir haben uns schon mal mit dem Schiff angefreundet, auch mit der Besatzung. Daher, wir kennen etwas die Einheit, ja.
Jetzt, wenn das Schiff hier bei der Norderwerft den Liegeplatz verlässt, Sie kennen den Zustand, glaube ich, bis auf die letzte Niete ziemlich genau. Kann man eine Prognose wagen, das hält jetzt 20, 30 Jahre? Natürlich muss man zwischendurch was machen. Das ist jetzt in einem Zustand, wo es auch noch 50 Jahre halten kann.
Ja, also wir reden ja immer von den sogenannten systemrelevanten Anlagen. So, und diese systemrelevanten Anlagen, die müssen auch, ich sag mal, in einem gewissen Abstand, das bin ich, ja, das geht schon wieder weiter, müssen die natürlich überholt werden. Das bleibt nicht aus. So, und da jetzt eine Prognose abzugeben, ja, hält oder hält nicht, das ist etwas schwierig. Wenn die Besatzung mit der Einheit ordentlich umgeht, das macht sie auch, dann kann das Schiff noch einige Jahre, ich sag mal, sich auf dem Wasser erfreuen.
Wir haben es gehört, der Mann ist gefragt. Vielen Dank, Frank Kamke, der Projektleiter der Gorch Fock.
Mit dem Kommandanten Elmar Bornkessel habe ich mich auf dem Achterdeck verabredet zu einem Rundgang in den Maschinenraum. Zusammen mit dem Schiffstechnikoffizier Timo Sixt und dem Obermatt Tom Lindner.
Ich bin 44er Aufzieher an Bord. Wir sind im Grunde, 44er sind so ein bisschen, kann man sich vorstellen, als Hausmeister. Wir, alles, was eine Pumpe hat, bedienen wir. Hier ist es nochmal spezieller. In unserem Bereich sind wir einfach weniger Leute. Wir machen alles, was die Schiffstechnik angeht.
Mein Name ist Timo Sixt. Ich bin jetzt seit Anfang des Monats hier festes Besatzungsmitglied an Bord als neuer Schiffstechnikoffizier.
Das sagt der Name. Sie sind für alles, was mit Technik zu tun hat, meistens sind zuständig?
Genau, ich bin der Hauptabschnittsleiter für den Hauptabschnitt 200, das ist die Schiffstechnik.
Und dann ist Ihr Hauptbereich unten Maschinenraum nicht nur die Pumpen wie bei Herrn Lindner, sondern irgendwie Generatoren, oder?
Genau, alles, was an Bord mit Schiffstechnik zu tun hat, da gibt es die Unterabschnitte. Einmal Antriebstechnik, Schiffselektrotechnik, Schiffsbetriebstechnik, Funktechnik.
Wir stehen jetzt hier auf dem Achterdeck. Wenn wir da mal hinwollen, dann müssen wir da runter, oder?
Ja, grundsätzlich führen viele Wege zum Maschinenraum, aber der kürzeste wäre hier runter, ja.
Da würde ich sagen, dann gehen wir einfach mal los. getäuschter Eindruck oder hat das Schiff im Moment leicht Schlagseite?
Das kann durchaus sein. Wir sind aktuell noch dabei, Belastungsprüfungen an der Bootsaussetzvorrichtung für die Rettungsboote zu machen. Da hängt dann natürlich ein entsprechendes Prüfgewicht dran, weshalb wir gerade auch ein bisschen zur Steuerbordseite neigen.
Also weiter Richtung Maschinenraum. So, da hinten läuft ein Generator, der läuft ja die ganze Zeit. Also ich meine, das Schiff kann auch Landstromanschluss machen.
Genau, das Schiff kann auch Landstrom annehmen, sodass wir hier nicht mehr im Dieselgeneratorbetrieb sein müssen. Aktuell finden aber noch Einstellarbeiten statt, deshalb müssen die für die entsprechenden Einstellarbeiten auch laufen.
Wo sind wir jetzt hier genau?
Wir sind jetzt hier unten im Hauptmaschinenraum. Hier drüben kann man auch unsere Hauptmaschine sehen, mit der wir, wenn wir nicht unter Segeln fahren, unseren Vortrieb generieren können, sowie weitere schiffstechnische Anlagen, die für den Schiffsbetrieb notwendig sind.
Bei Inner Six habe ich keinen Zweifel, dass Sie wissen, welche Leitung wohin führt, aber der Kommandant, Herr Bornkessel, müssen Sie wissen, wofür welche Leitung ist? Oder sagen Sie, da verlasse ich mich hier einfach auf meine Offiziere?
Genau, zweiteres. Also ich verlasse mich da nicht nur auf meine Offiziere, sondern auf meine Unteroffiziere, Mannschaften, die hier in der Maschine arbeiten, die kennen sich wirklich aus, sind Experten. Von daher, die Rohrleitung könnte ich jetzt nicht alle benennen, aber die wesentlichen Antriebsanlage und Generatoren, die kriege ich schon auseinandergehalten.
Wie häufig, wenn Sie unterwegs sind, brauchen Sie die Maschine oder gibt es das Ziel, möglichst mit wenig Maschinenstunden klarzukommen?
Genau, das ist das Ziel, wenn wir in der Ausbildung sind, dass wir einen möglichst hohen Segelschnitt auch erreichen, weil das Segeln ja ein Teil der Ausbildung ist, die wir hier an Bord durchführen wollen. Und wir gucken schon, dass wir möglichst hohen Segelschnitt erreichen. Und hohen Segelschnitt würde ich bezeichnen als 80% der Zeit unter Segel.
Obermaat Lindner, der Mann für alles, was mit Versorgung auf dem Schiff zu tun hat. Wir stehen hier vor einer riesigen Schalttafel. Um mich drumherum sind Druckkessel und viele Rohrleitungen. Bei Ihnen, Sie können das nachts im Dunkeln, oder?
Ich sollte das nachts im Dunkeln können. Natürlich können wir das. Also die Schalttafel in dem Fall, weil Sie sie angesprochen haben, ist von unserem Bildschirmwasserentöler. Wir können da unser Wasser, was wir im Grunde unter den Flurplatten haben, was halt mal da so reintropft, entölen und können das dann außerbords oder außenbords bringen. Die Druckkessel, die Sie angesprochen haben, sind von unserem Frischwassererzeuger. Damit stellen wir unser Trinkwasser im Grunde bereit.
Wie viel Trinkwasser braucht man auf dem Schiff, wenn man hier über 200 Männer und Frauen hat?
Wir hatten jetzt auf der letzten Tour so den Erfahrungswert so ungefähr 30 Kubik am Tag. Mit
also 30 Tonnen Wasser?
Genau, und dafür ist der auch relativ hoch dimensioniert. Der kann 2500 Liter die Stunde stellt er zur Verfügung oder soll der zur Verfügung stellen können.
Die ganzen Aggregate hier unten, wir sind auch während der Werfzeit jetzt überprüft worden und müssen nochmal wieder zertifiziert werden oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also die wurden überprüft, teilweise stehen sie auch einfach ruhig, was so auch gewünscht ist und dann werden der Frischwassererzeuger wird zum Beispiel auch nochmal geprüft, der kann, da können nochmal Proben gezogen werden.
Also wie muss ich mir das vorstellen, wenn das Schiff unterwegs ist, wenn man dann hier unten arbeiten muss und das Schiff segelt, ist schief, gewöhnungsbedürftig?
Also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, es ist anspruchsvoller als auf anderen Einheiten, aber es ist gut möglich. Was der Vorteil halt immer ist, wenn wir segeln, wir haben die Hauptmaschine aus, das heißt, es ist auch ein bisschen ruhiger für uns. Wir können unter ein bisschen anderen Bedingungen arbeiten, also es läuft nicht immer nur ein lauter Diesel, ist ganz angenehm.
Wie häufig dürfen dann die Leute, die hier unter Deck für die ganze Maschinentechnik zuständig sind, auch mal wirklich an Deck und mal gucken, wie sieht es da aus?
Also im besten Fall haben wir einen 4-Stunden Wachwechsel, nachts einen 6-Stunden Wachwechsel. Wenn wir 3 Wachen fahren, dann kann eine Wache nachts durchschlafen. Das klappt immer ganz gut. Und dann hat man natürlich dann zwischendurch Pausen, wo man mal an Deck kann oder essen, schlafen, was auch immer. Körperhygiene.
Stehen die nächsten großen Reisen an, hat uns Herr Bornkessel schon erzählt, der Kommandant. Die Maschinenanlagen so weiter unter Deck, alles soweit fit, wo man sagen kann, wir trauen uns auch perspektivisch raus auf den Atlantik, da kann nichts passieren?
Ich würde mal sagen, auf jeden Fall, dafür waren wir ja jetzt auch nochmal hier und das hat alles gut funktioniert.
Und Sie freuen sich, Herr Six?
Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten größeren Touren und bin sehr gespannt, was dort auf mich noch zukommen wird, auf dieser neuen Einheit.
An allen Ecken und Enden wird gewerkelt und hier steht ein Mann neben uns, Reinhard Karlene, Besichtiger beim DNV, Det Norske Veritas, also quasi der Schiffstüff, wie man umgangssprachlich sagt. Sie haben ja gerade so ein bisschen irgendwie das Oberkommando über verschiedene Messgeräte. Was machen Sie hier gerade?
Na, verschiedene Messgeräte weniger. Das Schiff besteht aus zig Einzelteilen. Und hier bei der Marine ist das so, dass alle 3 Jahre eine größere Prüfung ansteht, die sogenannte Schiffsklasse, die dann erneuert wird, wenn alles in Ordnung ist. Und so stehen wir hier im Augenblick bei den Taucherrettungsgalgen und haben da verschiedene Prüfungen, Funktionsprüfung und eine Belastungsprüfung. Und wenn das alles in Ordnung ist und von uns als gut befunden wird, dann darf dieses Gerät wieder eingesetzt werden. Ohne dass wir das für gut befunden und sagen, alles ist in Ordnung, darf das Gerät nicht benutzt werden.
Also wir sehen da hinten so einen Flaschenzug und noch einen Kettenzug dazu. Wie prüfen Sie da? Da hängt was dazwischen, so ein Messgerät.
Das ist eine Belastungsprüfung. Auf dem Galgen stehen 150 Kilo als Safe Working Load drauf. Und entsprechend unseren Rules für Hebezeuge muss eine Belastungsprüfung durchgeführt werden mit 25% des zulässigen Safe Working Loads. Und das haben wir gerade gemacht.
Und er ist nicht gebrochen und damit ist alles gut?
Er ist nicht gebrochen, nein, damit ist alles gut. Damit ist alles gut. Wir machen hinterher nochmal eine Funktionsprüfung. Das ist einfach nur jetzt einmal ausschwenken, da hängt keine große Technik dran und kommt wieder zurück und dann ist die Prüfung damit abgeschlossen.
Es gibt also keine Schlussprüfung, sondern Sie sind relativ früh mit an Bord und begleiten die Arbeiten und schauen, dass das im Sinne des Schiffs-TÜVs sozusagen alles ordentlich funktioniert und das wird dann von Ihnen im laufenden Betrieb auch abgenommen. Kommt man sich da nicht in die Quere mit den laufenden Arbeiten oder gehen Sie den Arbeitern nicht manchmal auf den Wecker, dass die sagen, da steht einer hinter mir, der guckt? Wie läuft das?
Ja, es kann schon mal vorkommen, dass man sagt, oh, nun ist der schon wieder da und guckt zu und wir sind noch gar nicht so weit. Wichtig ist, wenn wir an Bord kommen, sind eigentlich die Vorprüfungen für dieses Bauteil schon durch die Werft oder durch eine andere Institution erledigt. Das heißt, wenn wir an Bord kommen, machen wir eine Endprüfung und bescheinigen die das. Wichtig ist natürlich auch, und deswegen sind wir eigentlich auch zwischendurch an Bord, um zu sehen, was passiert denn noch. Denn ich als Besichtiger, für mich ist nicht bloß die Endprüfung interessant, sondern auch, wenn daran gearbeitet wird, was wird denn zwischendurch gemacht? Gibt es eine Reparatur, die ist meistens bekannt? Oder ist irgendwas, was nicht ganz koscher ist, was man so nicht offenlegen will? Deswegen sind wir relativ zeitig und oft an Bord und begleiten meist auch die Arbeiten bis hin zur Endprüfung.
Also das berühmte Loch, das fast da ist, wo man schnell nochmal drüber spachtelt und hinterher sieht es keiner.
Ja, man hat aus Erfahrung gelernt. Genauso ist das, ja.
Was ist denn für Sie hier an Bord der Gorch Fock von der technischen Seite her, die Sie überprüfen müssen, die größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung ist eigentlich, dass so ein Segelschiff eigentlich so ein Unikat ist. Und unsere Vorschriftenlage sich auf alle möglichen Schiffe bezieht und für ein Segelschiff nicht unbedingt alles an Anwendung findet. Oder hier zusätzliche Sachen sind. Sagen wir es mal so, Maschinenanlage kann man mit jedem anderen Schiff auch vergleichen. Aber wir haben hier noch ein Rig dabei, was geprüft werden muss, was auch durch uns und eine externe Firma geprüft wird. Und so das Zusammenspiel, das Rig ist eingebunden in Schiff. Was muss ich beachten? Wo kann ich noch hingucken? Oder was habe ich übersehen letztendlich? Letztendlich ist Sicherheit auf so einem Segelschiff nachher im Einsatz eine ziemlich große Nummer und wird hoch aufgehangen. Und das im Vorfeld alles so ein bisschen, ich sag mal, zu berücksichtigen, dass alles in seinen vernünftigen Bahnen läuft. Man letztendlich auch sicher sein kann selber, wenn man die Unterschrift zum Schluss leistet, das Schiff ist sicher und für alle, ich sag mal, für alle Einsätze gewappnet, dann ist das doch schon, wo man sich selber sagen muss, habe ich alles gesehen, habe ich alles gemacht. Und wenn man das einschätzen kann, ja, dann kann man auch guten Mutes und Herzens seine Unterschrift leisten.
Das Schiff ist ja vor nicht allzu langer Zeit zu einem großen Teil auch quasi neu gebaut worden. Merkt man das, wenn man hier unterwegs ist? Wenig Schwachstellen, wenig Stellen, wo man sagen muss, da muss man mal genauer hingucken oder spielt das keine Rolle?
Doch, das spielt schon eine Rolle. Das spielt schon eine Rolle. Letztendlich dürfen wir nicht vergessen, auch wenn das Schiff ist von 1958. So, und auch wenn man, ich sag mal, sehr viel Geld reingesteckt hat in den letzten Jahren bis 2021, bleibt es trotzdem ein altes Schiff. Ich kann so ein Schiff nicht zu 100% erneuern. Wir haben einen Großteil neue Anlagen dabei. Wir haben der Stahl an der Außenwand ist größtenteils neu gekommen. Trotzdem haben wir hier und da ein paar Sachen drin, die nach wie vor alt sind.
So, zum Beispiel?
Ja, wir haben auch im Stahl noch ein paar alte Sachen drin. die man sich anguckt und die begutachtet werden müssen. Dann werden Dickenmessungen gemacht. Und das ist dann auch wiederum, wo man sagt, um beim Stahl zu bleiben, selbst wenn ich Stahl von 1958 drin habe und der ist nach wie vor gut, ist er gut, da beißt die Maus keinen Faden ab. Also muss man da nicht rangehen. Ne? Aber wir haben andere Aggregate, so wie technische Anlagen, wo im Laufe der Zeit dann doch, ich sag mal, hier und da was Neues dazukommt, wo wir auf einmal einen Teil alte Anlagen haben, Teil neue Anlagen haben. Und da gibt es dann hier und doch schon mal die eine oder andere Reibungsstelle innerhalb der Technik, wo jemand sagt, nee, mit dir als neuem Bauteil will ich nicht zusammenarbeiten oder nur begrenzt. Und das sind dann so die Herausforderungen, um da eine Lösung zu finden.
Reinhard Kalene, vielen Dank. Sie sind Schiffsbesichtiger vom DNV. Alles Gute für Ihre Arbeit.
Besten Dank.
Wir haben uns ein bisschen zurückgezogen unter Deck, weil oben ist es ziemlich laut. Da wird heftigst gearbeitet. Bei mir ist Elmar Bornkessel. Er ist der Kommandant der Gorch Fock. Das ist er seit 25.07.24, also kurz bevor die Gorch Fock hier in der Werft ankam. Das ist praktisch Ihre erste richtige Verantwortung auf dem Schiff, der Werftaufenthalt.
Nein, ich hatte tatsächlich das große Glück, im Anschluss an meinen Kommandowechsel eine kleine Seefahrt zu haben. Wir haben also an der Sail in Stettin teilgenommen, sind von dort aus weitergefahren zur Hansesail nach Rostock, sodass ich tatsächlich auch noch Seefahrtserfahrung als Kommandant vor Beginn dieser Werftliegezeit sammeln konnte. Und das ist auch wichtig tatsächlich, weil das Schiff ja nach der großen Werftliegezeit in dem Umbau schon einige Änderungen erfahren hat. Und für mich als Kommandant ist es einfach wichtig zu wissen, in welchem Zustand ist das Schiff, wie behält sich das Schiff in See, tatsächlich um auch hier auf der Werft auf Augenhöhe mit den entsprechenden Counterparts auf Werftseite und auch der Instandsetzungsseite auch sprechen zu können.
Das ist ja tatsächlich wohl einer der Traumjobs bei der deutschen Marine, Kommandant auf der Gorch Fock. Wie oft wechselt das so im Laufe der Zeit? Wie lange ist man das oder gibt es da keine Zeitvorgaben?
Na, es gibt eine grundsätzliche Vorgabe, dass Kommandeure, Kommandanten, das wäre ja unsere Bezeichnung innerhalb der Marine, 3 Jahre lang diesen Dienstposten innehaben sollen. Das ist bei der Gorch Fock natürlich etwas schwieriger, weil tatsächlich wir als Dienststelle ein Unikat sind. Würde man jetzt im Durchschnitt aller Kommandanten der letzten 65 Jahre schauen, würde man wahrscheinlich auf eine Kommandantenzeit kommen, die tatsächlich etwas über 3 Jahren, wahrscheinlich im Durchschnitt 4 bis 5 Jahre liegt. Es gibt auch einzelne Kommandanten, die deutlich länger Kommandant waren und ich hoffe dann diesen Job als Kommandant noch möglichst lange durchführen zu können.
Da erinnert man so an Namen wie Immo von Schnurrbein zum Beispiel. Der war, glaube ich, auch länger als 3 Jahre.
Das ist richtig. Also Immo von Schnurrbein ist auch einer der Kommandanten mit der längsten Stehzeit als Kommandant.
Ist das ein Traumjob für Sie?
Ja, für mich ist es ein Traumjob, hier als Kommandant dieses Schiff führen zu dürfen und diese Besatzung. Im Prinzip hat das schon begonnen, als ich zur Marine gekommen bin. Und da war die Gorch Fock einer der ausschlaggebenden Faktoren, warum ich mich für die Marine entschieden habe. Ich bin gebürtiger Hesse, von daher nicht zwingendermaßen mit der See so vertraut gewesen. Aber den Traum, auf der Gorch Fock zu fahren, den hatte ich tatsächlich ganz früh schon gehabt. Ich sage nicht, weil es wahrscheinlich auch zu vermessen gewesen wäre, dass ich damals schon Kommandant werden wollte. Für mich war es erstmal wichtig, auf die Gorch Fock zu kommen. Aber mir hat es gefallen und ich habe dann nach meiner Kadettenzeit mich beworben, im Prinzip hier Segeloffizier zu werden, weil es mir hier so gut gefallen hat und habe dann im Prinzip jede einzelne Stufe, die man hier an Bord dann erklimmen kann, erklommen, war dann Divisionsoffizier später, Erster Offizier und halt seit 2024 jetzt Kommandant der Gorch Fock.
Sie erinnern sich bestimmt noch an Ihre erste Erfahrung als Kadett auf der Gorch Fock. Wie war denn das damals? Genauso, wie Sie sich's vorgestellt haben?
Ich erinnere mich, als wir auf der Pier damals noch an der Blücherbrücke in Kiel standen und ich das erste Mal die Masten mir betrachten konnte und wusste ja, dass das letzten Endes für die nächsten Tage und Wochen meine Arbeit sein wird, dort oben auch in der Takelage zu arbeiten. Beim Anblick von unten nach oben war mir zunächst nicht so wohl, aber das hat sich dann schnell gelegt und habe eigentlich mit der Höhe auch nie Probleme gehabt, sodass letztendlich die Arbeit in der Takelage für mich eigentlich eher angenehm waren und Spaß gemacht haben, als denn von Angst geprägt waren.
Und sowas wie Seekrankheit gab es auch nicht?
Tatsächlich habe ich das große Glück gehabt, nie wirklich seekrank geworden zu sein. Bewundere auch mal die Kameraden, die tatsächlich dort Seekrankheit und entsprechende Erfahrung weiter zur See fahren. Also ich hatte das nie und ich weiß auch nicht, wenn ich es gehabt hätte, ob ich dann tatsächlich den Weg in der Marine so weitergemacht hätte, wie ich ihn in der Vergangenheit jetzt gemacht habe.
Das ist eine ziemlich große Verantwortung, die Verantwortung für das Schiff und für die Besatzung, also für die Stammbesatzung und für die Kadetten in Ausbildung. Über wie viele Menschen sprechen wir denn da?
Also man muss unterschiedliche Zahlen nennen. Die Stammbesatzung umfasst derzeit ca. 80 Soldaten, mal mehr, mal weniger. Das ist aber nicht der normale Modus, den wir eigentlich anstreben, sondern wenn wir mit dem Schiff zur See fahren, Ausbildung betreiben, das heißt die Offizierenwärterinnen und Offizierenwärter an Bord haben, sprechen wir über eine Besatzungsstärke von ca. 235, 240 Personen, die hier an Bord sind. Und in der Tat habe ich die Verantwortung für das Schiff und insbesondere für die Menschen, die hier an Bord leben und arbeiten.
Es gab in der Vergangenheit, das ist nun inzwischen auch schon ein paar viele Jährchen her, auch immer wieder Unfälle auf der Gorch Fock, ungeklärte Zwischenfälle. Was lernt ein neuer Kommandant? Was nehmen Sie aus diesen Geschichten von damals mit? Und hat sich seitdem irgendwas geändert an Bord?
Die Ausbildung wurde 2013 umgestellt. Seitdem haben wir einen Übungsmast an der Marineschule in Mürwik, wo alle Kadetten, die zu uns kommen, vorher ausgebildet werden, sodass man nicht den Effekt hat, da erstmalig vor dem Schiff zu stehen und zu sehr beeindruckt zu sein von der Größe des Schiffes und den hohen Masten. Und viele weitere Dinge wurden verbessert, eine intensivere medizinische Begutachtung, damit wir wissen, jeder, der hier an Bord kommt, ist absolut tauglich und in der Lage, diese Arbeiten hier an Bord zu versehen.
Sie sind selbst noch ein sehr junger Mann. Welcher Jahrgang sind Sie?
Ich bin Jahrgang 1976.
Da kommen sehr junge Menschen zu Ihnen in die Ausbildung auf der Gorch Fock. Was sind das für Menschen heutzutage aus Ihrer Sicht? Sind das sehr motivierte junge Menschen, die klare Vorstellungen haben von dem Beruf?
Ja, zu uns kommen im Grundsatz ja alle Offizierenwärter und Offizierenwärter der Marine, die sich aktiv dafür entscheiden, Führungskraft in der deutschen Marine zu werden. Ich glaube, sie haben schon alle ein sehr klares Bild von dem, was sie wollen. Es ist vielleicht nicht mehr so, dass alle Offizieranwärter und Offizieranwärter wirklich zur See fahren wollen, sondern es gibt ja durchaus auch andere Arbeiten in der Marine abseits der Seefahrt. Aber ich kann schon dafür sagen, dass ein Großteil derjenigen, die zu uns kommen, Lust auf diesen Beruf haben, Lust auf die Herausforderung, Menschen zu führen und Lust auf Seefahrt.
Elmar Bornkessel, der Kommandant der Gorch Fock. Wir sind mit dem Hamburger Hafenkonzert auf der Gorch Fock und wie man es vielleicht im Hintergrund erahnen kann an den Geräuschen, hier sind viele, viele Menschen, die das Schiff wieder seetüchtig, seefertig machen auf der Norderwerft. Unter anderem wird in der Takelage gearbeitet und am Mikrofon des Hafenkonzerts ist jetzt Theresa Ellenson. Du bist Taklerin, heißt, du kümmerst dich darum, dass die Takelage wieder seetüchtig, wieder fit ist. Seit wann seid ihr hier mit eurer Firma?
Wir sind jetzt off-on seit 2 Monaten hier. Manchmal können wir nicht weiterarbeiten, da einfach zu viele Arbeiten mit dem Kran passieren oder als das Schiff auf dem Trockendock war, dann konnten wir leider nicht so viel machen, weil wir auch viel einfach Zugang zu der Takelage brauchen. Aber jetzt sind wir wieder für 3 Wochen hier.
Was gibt es denn für Abnutzungserscheinungen in der Takelage? Was muss neu gemacht werden in so einer Werftzeit?
Das Größte, was wir jetzt gerade machen, ist eigentlich Instandhaltung. Und das ist einfach ein UV-Schutz auf alle diese bekleideten Drähte drauf. Die sind mit einem Naturmaterial bekleidet und da muss einmal durchgeteert werden und ein bisschen UV-Schutz halt.
Das ist ja letztendlich nicht unbedingt was man, ich sag mal, standardmäßig in der Schule lernt. Wie kommt man zu dem Beruf? Was muss man da mitbringen?
Da haben wir eigentlich alle im Team unterschiedliche Wege, wie wir da drauf gekommen sind. Ich persönlich war lange Matrose und bin auch als Matrose auf so Schiffen gefahren hier. Und tatsächlich war es für mich mit der Gorch Fock, ich habe die als Kind gesehen und fand das ganz unglaublich spannend und toll. Habe dann begonnen zu segeln. Und meine Eltern meinten, nee, dann musst du zur Marine, wenn du mal auf die Gorch Fock willst oder da arbeiten willst. Und jetzt 20 Jahre später bin ich hier, aber Zivilist, das ist auch schön für mich dann.
Du arbeitest für Sailmaster, das ist ein holländisches Unternehmen. Ihr seid aber ein sehr internationales Team, das heißt, die meisten von euch sind freiberuflich tätig. Wie viele Nationalitäten sind hier an Bord?
Gerade sind wir 3 Nationalitäten. Also ich bin Deutsch und dann haben wir Niederländer mit dabei und noch einen Kanadier.
Wir sind jetzt Ende Oktober, das heißt, die Gorch Fock wird bald tippitoppi fertig sein. Wie weit seid ihr in der Takelage? Was muss noch gemacht werden jetzt?
Wir sind eigentlich sehr gut in der Zeit. Wir freuen uns, wir hatten Glück mit dem Wetter. Aber manche Sachen einfach wetterbedingt sind. Gerade das Anstreichen ist nur, wenn es sonnig ist oder auch ein bisschen nicht so viel Regen und Feuchtigkeit drauf ist. Das muss ja auch trocknen. Und es läuft sehr gut. Also ich denke, wir sind vielleicht Ende dieser Woche mit den meisten Arbeiten durch und müssen dann noch ein paar kleine Nacharbeiten machen. Und dann ist das Ding fertig.
Es gibt ja nicht so viele solche Großsegler, Rahsegler. Zwar wieder ein paar mehr als vielleicht vor 20 Jahren. Die sind ja weltweit unterwegs. Kann man die Gorch Fock mit anderen vergleichen oder ist das schon nochmal eine andere Dimension?
Nee, man kann die tatsächlich vergleichen mit anderen Schiffen, die so rumsegeln. Gibt ja auch viele in der gleichen Größe einfach. Ich war gerade erst auf dem Schwesternschiff, oder nicht Schwesternschiff, kann sein, also ein ähnliches Schiff von den Brasilianern. Und man sieht schon immer, jedes Schiff hat seine eigenen Eigenheiten. Aber im Großen und Ganzen, wo die Leinen hinkommen, wie es aufgebaut wird, ähnelt sich immer. Aber dann muss man auch immer rausfinden, was das Schiff dann speziell wieder hat.
Du bist eine sehr junge Frau. Muss man sich um den Nachwuchs der Takler, um diesen Job eigentlich Sorgen machen? Oder hast du den Blick so nach außen, dass es viele junge Leute gibt, die sich dafür interessieren?
Gerade kommt es wieder. Also es ist einfach sehr handwerklich und auch sehr beanspruchend zum Teil, wenn wir diese ganze Takelage wieder aufbauen und diese Drahtspleißer machen. Da gab es jahrelang niemand. Jetzt gerade ist es wieder im Kommen und langsam sind ein paar junge Leute wieder mit dabei. Aber gerade halt Frauen in der Szene kommt noch.
Nun ist es was anderes, wenn man hier in der Norderwerft arbeitet, in der Takelage da hochklettert. Man muss das natürlich manchmal auch tun auf See. Bist du schon mal mitgefahren auf so einem Schiff und kannst du da hoch bei Seegang? Bist du seefest?
Ja, ich arbeite normalerweise auch als Bootsmann an Schiffen wie dem hier. Wenn ich jetzt nicht Takelage mache, ist ja nicht jeden Monat durchgehend Arbeit quasi auf so Schiffen. Dann segle ich auch als Bootsmann und bin ganz normal unterwegs. Und das auch schön ist, dann hat man einfach auch die Erfahrung, wie denn die Takelage eigentlich arbeitet und kommt dann nicht aus dem Thema raus. Und dann macht auch Spaß, dann danach zu segeln, wenn man es macht.
Aber auf was für Schiffen segelst du dann?
Ich segel normalerweise als Bootsmann auf der Pelican of London. Die machen viele Jugendarbeit, das ist ein Engländer, aber die sind nicht so hübsch. Also sind tatsächlich einfach wirklich nicht zu vergleichen hier. Und es gibt viele Zivilistenschiffe einfach, oder also zivil geführte Schiffe von anderen Firmen. Das ja nicht nur Marine, die haben.
Theresa Ellenson, sie ist Taklerin hier auf der Gorch Fock auf der Norderwerft. Vielen Dank und alles Gute.
Dankeschön.
Emma Bornkessel, die Werftzeit nähert sich dem Ende. Die Gorch Fock geht bald wieder auf große Fahrt. Wohin geht's demnächst? Was sind die nächsten Ausbildungsreisen?
Ja, unsere nächste Ausbildungsreise beginnt im Februar nächsten Jahres, wo wir Richtung Atlantik fahren, werden die Kanaren besuchen, werden unter anderem auf der Rückreise dann Richtung Norden einen Abstecher zu den Shetlandinseln nach Lövig machen. Für die Gorch Fock eine, glaube ich, durchaus besondere Reise, wo wir eine gewisse Ausbildungsplanung haben, dass wir die Gesamtreise so planen wollen, dass wir vom Einfachen zum Schweren wollen, also im Prinzip mit leichten, einfachen Winden beginnen wollen und dann tatsächlich das Schiff vor größere Herausforderungen auch stellen wollen, weil die brauchen wir tatsächlich, weil wir 2026 eine Atlantiküberquerung durchführen, um am 4. Juli 2026 zu den Feierlichkeiten anlässlich 250 Jahre Unabhängigkeit USA in New York einlaufen werden. Und das wird eine herausfordernde Reise und dafür ist 2025 für uns die Generalprobe.
Spannende Reisen, die in der Planung sind. Wenn es im Februar 25 losgeht, was macht die Gorch Fock und was macht die Besatzung zwischen dem Ende der Werfzeit und Februar?
Ja, wir werden, bevor wir Hamburg verlassen, noch eine Überraschung haben. Ich habe mich dazu entschlossen, bevor wir die Werftprobefahrt starten, noch einmal von der einen Elbseite an die andere zu verlegen. Und wir werden am Freitag, den 8. November, zu einem Hafenbesuch in Hamburg an den Überseebrücken festmachen, dort das Wochenende liegen und der Hamburger Bevölkerung die Möglichkeit geben, uns zu besuchen während des Open Ships am Samstag und am Sonntag und werden dann am Montag die Werftprobefahrt beginnen und damit dann die Werftprobe zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht haben.
Das heißt, das war ja von vornherein gar nicht geplant. Die Arbeiten hier auf der Werft sind früher fertig als gedacht.
Sie sind pünktlich fertig. Tatsächlich ist der 8. November der Tag, der auch vorher festgelegt wurde als Ende der Werftliegezeit. Und mit Ende der Werftliegezeit bin ich wieder in der Freiheit und in der vollen Verantwortung, den Ort des Schiffes, wo es sich befindet, festzulegen. Und uns erschien, trotz dass die Norderwerft hier für uns eine sehr angenehme Zeit bereitet hat, der Liegeplatz an den Überseebrücken dann am Ende des Tages doch attraktiver zu sein. Und ich glaube, wir können dann auch Hamburg etwas zurückgeben, indem die Hamburgerinnen und Hamburger uns tatsächlich besuchen können und wir einfach mal zeigen können, wie dieses Schiff jetzt aussieht nach der Werftliegezeit. Denn das letzte Mal waren wir hier in Hamburg 2015 zum Hamburger Hafengeburtstag und freuen uns deshalb jetzt kurzfristig einfach diese Nachricht verkünden zu können, dass wir ja für die Bevölkerung offen sind an diesem Wochenende.
Das war's für heute hier im Hamburger Hafenkonzert. Unser Thema in der kommenden Woche: Unterwasserlärm. Woher kommt der? Wem schadet er? Und wie ist eigentlich der Stand der Forschung dazu? Das alles im Hafenkonzert am kommenden Sonntag, zu hören wie immer früh ab 6 und abends noch einmal ab 19 Uhr. Tschüss, Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche, das sagen Dietrich Lehmann und Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert, am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.